99% Hack. Dein Podcast für super geniale Hacks. Ich zeig dir, mit welch simplen Strategien du noch erfolgreicher wirst. Mein neues Buch, wie Frauen erfolgreich im Männerdomain durchstarten, ist nun brandaktuell verfügbar. Nicht nur für alle starken Frauen von heute und morgen, sondern auch für die zauberhaften Herren der Schöpfung. Und nun ran an den Hack. In unserer schnelllebigen Geschäftswelt sind Führungsqualitäten wichtiger denn je, denn Führungskräfte stehen oft vor großen Herausforderungen. Sie müssen ihr Team begeistern, motivieren, inspirieren, Innovation vorantreiben, vielleicht auch ihre eigene Abteilung transformieren und dabei natürlich immer schön Vorbild bleiben. Doch wie wird man ein richtig guter Chef, eine richtig gute Chefin? Welche Strategien braucht's, um als Führungskraft zu glänzen? Eine Frau kennt die Antworten. Sie ist Leadership-Expertin und hatte selbst 13 Geschäftsführungen inne, auch unter anderem bei sehr großen, prominenten Adressen wie Gesellschaften von der FAZ. Und sie ist letztendlich auch der Telefonjoker, wenn Führungskräfte dringende Fragen haben. Ich freue mich so sehr, dass sie heute bei mir zu Gast ist. Herzlich willkommen, liebe Susanne Bussard.
Liebe Katrin, vielen Dank. Freue mich sehr, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung und die wunderbare Anmoderation.
Oh ja, und ich habe wahrscheinlich mindestens 80 Sachen vergessen, die du mir gesagt hast. Und du hast zum Beispiel unter anderem auch erwähnt, dass du bei einer Tochtergesellschaft von der FAZ eine der wenigen oder, glaube ich, die einzige weibliche Führungskraft war, was ich natürlich toll fand. Also ich bin mir total sicher, dass wir von deiner wunderbaren Expertise jetzt hier noch ganz, ganz viel im Podcast erfahren. Und ja, liebe Susanne, du bist ja auch, und das habe ich auch gesagt, der Telefonjoker für viele Führungskräfte. Das musst du uns jetzt erstmal erklären.
Sehr, sehr gerne. Ich hatte das Vergnügen, einige der großen deutschen Digitalagenturen zu leiten, insgesamt 13 Geschäftsführungen zu machen, auch für IT-Unternehmen, für Medienunternehmen wie die Mediengruppe und auch innerhalb der FAZ, wie du schon gesagt hast. Ich hatte auch meine eigenen Startups, auch mit Apple, mal mehr, mal weniger erfolgreich, und möchte jetzt sehr, sehr gerne meine Erfahrungen noch mehr weitergeben als vorher. Das heißt, ich begleite mit meiner sogenannten Kurzwahltaste, ich habe dem Baby jetzt einfach einen Namen gegeben, obwohl ich das Gleiche schon seit Jahren tue, begleite ich Geschäftsführer, Führungskräfte, aber auch Gründer, ja, rund um ihre schwierigen Themen. Das heißt, ich habe schon so viel gesehen innerhalb meiner Tätigkeiten, dass ich einfach glaube, dass man davon profitieren kann. Und ich hätte mir so jemanden wie mich früher total gewünscht. Weil das wissen wir beide, das weißt du, Katrin, auch. Manchmal wird die Luft da oben ganz schön dünn. Manchmal kann man aus politischen Gründen dann doch niemanden fragen. Ja, unterstütze ich einfach. Und das macht mir ganz, ganz viel Freude zu sehen. Und das ist vielleicht auch ein bisschen egoistisch, wie sich Teams, Unternehmen oder auch Einzelpersönlichkeiten damit entwickeln.
Ja, das ist total spannend und ich bin total gespannt, was du uns alles mitgebracht hast. Wir haben ja gesagt, wir teilen ungefähr so Top 10 oder die Top 10 Hacks für Führungskräfte. Und wenn jetzt einmal so bunt durch den Gemüsegarten durchgaloppieren, und ich würde total gern anfangen, und ich glaube, diese Herausforderung und diese Challenge hat jede Chefin, die hat jeder Chef. Du kommst ins Büro, du schaust in deinen Kalender und hast erstmal Kalenderstau. Also du bist auf ganz vielen Meetings, du bist den ganzen Tag unterwegs, darfst eigentlich zwischen 7.30 Uhr und 18.30 Uhr nichts trinken, weil du hast keine Zeit, auf Toilette zu gehen. Wie geht man damit um? Also gerade wenn es um Time-Management-Tipps geht, wie kann ich wieder Herr und Herrin meines Kalenders und vor allem meiner wertvollen Zeit werden, liebe Susanne?
Zunächst mal, bevor wir in diese Hacks starten, ich glaube, es ist immer auch eine sehr persönliche Sache. Ich kann aus dem berichten, was für mich selbst funktioniert oder was ich bei ganz vielen meiner Kunden über die Jahre gesehen habe. Dennoch glaube ich, dass es ganz wichtig ist, sich auch selbst zu hinterfragen, was passt zu mir. Ich zum Beispiel stehe morgens gerne eine Stunde früher auf, nehme meinen Kaffee, setze mich ganz klassisch vor mein Blatt Papier, obwohl ich ja die totale Digitalfrau eigentlich bin, und schreibe mir auf, was sind meine wichtigen Themen heute. Ich führe natürlich genauso digital Kalender, ich führe digitale To-Do-Listen, und da ist wirklich mein größter Tipp, sich selbst in den Kalender einen Termin zu setzen, wann ich diese Listen durchgehe. Und ich gehe die dann von hinten nach vorne durch und schaue, was habe ich schon erledigt oder was will ich umformulieren. Und das sorgt dafür, dass ich nicht diese riesen Berge vor mir habe. Das ist ganz wichtig. Und dass ich auch priorisiere.
Oh, das finde ich total schön. Und das ist letztendlich ja ein Strategie-Meeting, was du mit dir selbst hast. Und wir als Führungskräfte haben ja ganz oft diese Strategie-Meetings mit den Teams und Mitarbeitern und vergessen dann denen, und das hast du auch gerade toll gesagt, einen Kalenderblocker zu machen für dein eigenes Strategie-Meeting. Ich habe oft die Erfahrung gemacht, wenn ich mit Führungskräften anfange zu arbeiten, dass du eigentlich aus dem Kalender auch relativ viele Termine streichen kannst. Also ich lasse mir mal ganz gerne mal den Kalender zeigen und frage, ist das wichtig? Musst du da hin? Reicht ein Wrap-up? Was hast denn du da für Erfahrungen gemacht, liebe Susanne?
Ja, sehe ich genauso. Umgekehrt ist es aber auch so. Ich glaube, dass man sich oft einfach auch Freiräume blocken sollte. Also auch, wie du eben schon gesagt hast, den Termin mit sich selbst setzen. Und ich habe vor vielen Jahren mal eine Riesendiskussion gehabt, warum müssen wir immer Stundentermine oder Halbstundentermine setzen? Wir wissen bei vielen Dingen genau, die sind eigentlich in 10 Minuten abgehakt. Also muss ich nicht unbedingt immer diese Stunde voll machen. Ist übrigens in Unternehmen bei wirklichen Face-to-Face-Meetings genauso. Ich brauche nicht immer diesen Stundenblocker, der die Leute ja nur unnötig unter Stress setzt.
Ja, absolut. Und da sind wir natürlich auch gleich bei einem Thema, und da bin ich auch sehr gespannt auf deine Hacks, zum Thema produktive Meetings. Und ich kenne die Meetingkultur gerade in großen Unternehmen, und die ist manchmal ganz grauslich, weil du präsentierst, und das habe ich oft auch als Frau die Erfahrung gemacht, die perfekt gebratenen Würstchen, und jeder der Herren und Damen gibt dann nochmal seinen Senf dazu, und zwar ordentlich. Und das ist immer so ein bisschen, wenn jemand nichts dazu gesagt hat, ist er gefühlt irgendwie raus. Manchmal auch ein Ego-Ding. Was kann ich denn tun, um Meetings wirklich produktiv zu machen, ohne dass Mitarbeiter sich da gescheucht fühlen?
Ich hatte in den letzten Jahren wirklich große Mandate für Lufthansa, für Hidden Champions, aber auch kleine Agenturen. Und du wirst es nicht glauben, Meetingkultur ist in jedem Unternehmen ein Thema, in jedem einzelnen Unternehmen. Und dort ist es auch ganz oft ein Ego-Ding, ja, wer lädt ein, wer muss kommen. Auch da wird so viel Geld verbraten, weil einfach viel zu viele Menschen teilnehmen. Ich schaue mir sehr gerne die Meetingkultur an und ich finde, es gibt so einige Dinge, die müssen dabei sein. Ich finde, man sollte nie ohne eine Agenda in ein Meeting gehen. Das würde ich immer irgendwie vorschreiben. Ich bin, wie gesagt, kein großer Freund von Regeln, aber ich bin ein Freund von Strukturen und ich glaube, die erleichtern uns alle das Leben. Ich finde auch, man sollte nicht ohne eine To-Do-Liste aus einem Meeting herausgehen. Sonst haben alle das Gefühl, es hat nichts gebracht. Ich finde, es ist auch eine große Form der Wertschätzung, pünktlich zu sein, die einzuladen, die wirklich gebraucht werden, weil es ist unsere Zeit, ja, es ist unsere Lebenszeit. Und auch, ja, wir treffen uns ja zum Beispiel jetzt digital. Wenn ich Stunden-Meetings plane, bin ich eigentlich immer zu spät, weil ich muss wenigstens 10 Minuten vorher aufhören, damit ich noch einmal einen Schluck Wasser trinken kann oder die Biopause machen oder einfach mal durchatmen, weil die Qualität des Meetings spielt ja auch eine wichtige Rolle. Also ich glaube gerade, und du merkst, es ist eins meiner absoluten Lieblingsthemen, eine anständige Meetingkultur, spart uns so viel Nerven, so viel Zeit, und macht uns einfach auch glücklicher.
Total. Und ich glaube, darüber könnten wir einen ganzen Podcast führen zum Thema Meetingkultur,
Yes.
weil es gibt ja so unsägliche Gewohnheiten. Was du gerade sagst, die Leute kommen prinzipiell 5 Minuten zu spät. Und dann hast du noch dieses Warming-up, was wichtig ist in einem Meeting. Da sind aber auch schon mal 5 Minuten rum. Also ich kenne das auch noch aus dem Finanzbereich. Das war manchmal jenseits von produktiv. Und ich finde, manche Dinge kosten null Talent. Pünktlich sein zum Beispiel.
Ja,
Das
und
kann jeder
ich
machen.
würde noch gern, ja, genau. Und ich würde noch gern hinzufügen, mir ist immer ganz wichtig, wie heute auch, dass Menschen was mitnehmen. Und was ich in Meetings sehr gerne mache, ich starte immer mit dem sogenannten Check-in, höre mit einem Check-out auf. Ne? Das kann ja wirklich ganz einfach sein. Wie geht's dir? Ich starte sehr gern mit Lego Serious Play oder ähnlichen Dingen. Und da ist auch erstmal so eine gewisse Distanzhaltung, ne? Gerade wenn ich mit älteren Führungskräften spreche, sehr, sehr schwierig. Aber auch da, wenn man das einmal ausprobiert und so in ein Meeting einsteigt, das macht so viel mehr Freude und das sorgt für mehr Motivation und das sorgt für bessere Outcomes. Also da
Ja.
ist inhaltlich, will ich damit sagen, auch so viel zu tun, nicht nur organisatorisch.
Und es glaube ich, dass es manchmal auch irritierend ist, wenn man alte Verhaltensstrukturen dann ein Stück weit aufbrechen soll. Ich finde die Frage auch immer ganz schön, in den Meeting zu starten, wie ist gerade dein Energielevel von 1 bis 10? Also 1 klinisch tot, 10, du bist eine Rakete. Und da siehst du gerade, wer braucht vielleicht auch was. Und wenn wir aber bei Verhaltensmustern sind, würde ich natürlich auch ganz gern fragen, gibt es Routinen, also letztendlich Leadership Habits, die dazu führen, dass Führungskräfte ja, deutlich leistungsfähiger sind oder deutlich besser angenommen werden. Was brauche ich denn für eine Routine als Führungskraft? Du hast vor uns was gesagt, du strukturierst deinen Tag, du nimmst dir ein Blatt Papier und schreibst, was sind die wichtigsten Meetings, wie will ich mich vielleicht dabei fühlen. Was sind denn so klassische Routinen, die ich als Führungskraft etablieren darf, liebe Susanne?
Ich würde immer so ein bisschen versuchen, bei mir anzufangen, zu schauen. Es gibt immer diesen Spruch, ich bin okay, du bist okay. Also, um auf den Energielevel zu kommen, den man braucht. Und dann bin ich ein ganz großer Freund von regelmäßigen Abstimmungen. Die müssen, wie du wahrscheinlich jetzt schon gesehen hast, bei mir nie sehr lang sein. Aber ich finde gerade auf Geschäftsführung und Führungskräfte-Meetings Level ist es so wichtig zu schauen, wo stehen wir denn? Immer wieder zu beleuchten, was sind unsere großen Ziele, um dann zu priorisieren. Man denkt immer, ja, ist doch klar, welches Ziel. Aber es einfach mal auszusprechen, mal nochmal 5 Minuten darüber zu reden, was machen wir denn diese Woche daraus, finde ich extremst wichtig. Und die Kommunikationswissenschaft sagt ja auch, dass man Dinge 7-mal sagen muss, damit sie hängen bleiben. Wenn ich dir Dinge 2-mal sagen würde, würdest du schon denken, spinnt die jetzt? Ich habe es doch schon mal gehört. Aber
Also
man
bei
muss es
meiner
halt auch
Tochter,
verstehen.
liebe Susanne, bei meiner Tochter trifft das definitiv zu in der Pubertät.
Ja, es ist ja auch die Frage, womit man sich beschäftigt. Man ist ja selbst in so einer eigenen Bubble. Also wenn ich habe ja ein Buch zum Arbeitsplatz der Zukunft geschrieben und bringe in jedem Jahr die Future Work Trends raus. Wenn ich über diese Trends rede, dann gehe ich von so viel aus, was mir völlig klar ist, was aber jemand, der eine Geschäftsführung vielleicht in einem Medienunternehmen hat, überhaupt im Tagesgeschäft nicht sieht. Das heißt, ich muss das schon klar machen. Also immer wieder drüber sprechen, um auf deine Habits zurückzukommen, regelmäßig auch Rituale zu entwickeln. Die müssen nicht mal fachlich inhaltlich sein, sondern ich finde auch schön, wenn man ein gemeinsames Teamfrühstück vielleicht mal macht, ne? Also auch diese Serendipity stärken, zu gucken, was kann man an der Kaffeemaschine für Innovation generieren oder forcieren oder einfach nur ein bisschen anstupsen. Das finde ich auch sehr wichtig, was die Habits betrifft.
Oh, das finde ich toll und das liefert mir ein gutes Stichwort. Wie viel Privatsphäre darf es denn sein als Führungskraft? Ich hatte neulich mit Regina Mehler im Podcast, da ging es ums Thema Sichtbarkeit. Wie viel zeige ich und wie viel darf ich auch zeigen? Und ich weiß, viele Leute schauen immer gern dieses Behind the Scenes an. Also das ist ja immer das meistgeklickteste. Du siehst Susanne und Katrin jetzt nicht professionell, sondern in ihrem privaten Setting, weil Leute neugierig sind. Habe ich da so eine Art Filter, den ich brauche als Führungskraft, oder ist das alles total Quatsch und du sagst, komm, bleib authentisch, bleib einfach ganz nah?
Ich sage, bleib total authentisch, weil das alles, was du spielen musst oder nicht preisgibst, kann eine Distanz hervorrufen. Ich bin aber auch der Meinung, nicht jeder will dein Privatleben kennen. Nicht jedem möchtest du es auch sagen. Und da verlasse ich mich auf meine Intuition, auf meine Empathie zu wissen, wie viel ist an einer Stelle angebracht. Also wenn ich jetzt ein wirklich sehr, ich nenne es jetzt mal intimes Meeting mit einer Führungskraft habe, der ich konstruktive Kritik geben möchte, dann spreche ich auch gerne mal von meinen eigenen Themen, die Schwierigkeiten, die ich hatte, die Diskriminierung, die ich vielleicht als Frau erfahren habe oder weil ich irgendwie super jung war oder weil ich jetzt so alt bin oder also ich finde, darüber kann man in solchen Settings sprechen, aber es muss trotzdem einen professionellen Charakter haben und man muss die Schwelle erkennen, wann ist es auch genug.
Ja, und das ist ja auch der Klassiker, biete ich als Führungskraft das Sie oder das Du an? Also, ne, wie macht man das als Führungskraft? Ich weiß, in diesen ganzen Startups, die du betreust, ist das ja eine ganz andere Kultur als vielleicht noch in älteren hierarchischen Strukturen, sprich Finanzbereich. Wie viel Nähe lässt man da zu? Und du hast gerade ein tolles Stichwort auch gegeben, das Thema Feedback-Kultur. Ich weiß, da könnten wir einen gesamten Podcast drüber führen, liebe Susanne. Die Frage ist halt, was unterscheidet mich denn da von einer sehr guten Führungskraft, einem guten Chef, einer guten Chefin im Vergleich zu anderen, wenn ich das Thema Feedback angehe?
Auch da Empathie, Empathie, Empathie. Ich hatte ja das Vergnügen, ein paar der großen deutschen Digitalagenturen, auch die UDG-Geschäftsführung zu machen, als es die größte deutsche Digitalagentur war. Und stell dir vor, in so einer Digitalagentur sind sehr verschiedene Charaktere. Da sind einmal die ITler, die Nerds, dann gibt es die Kreativen, ne, die Diven, wie man oft sagt, und die Consultants. Ich stecke das jetzt mal in Schubladen, obwohl du kennst mich ein bisschen. Ich hasse Leute in Schubladen zu stecken und ich glaube, das geht auch in unserer Gesellschaft immer weniger. Aber da sieht man eigentlich ganz schön, dass die Arbeitsweisen auch verschieden sind. Die Informatiker sitzen gerne im Dunkeln, die haben gerne ihre Kopfhörer auf. Die Kreativen, ich mache jetzt mal wirklich mal Stereotypen,
Bitte.
ne? Die wollen so bunt wie möglich, so kreativ wie möglich, Fenster auf, raus ins Grüne. Und die Consultants wollen verkaufen, die wollen strukturieren und sind alle sicherlich, also ich hatte immer wunderbare Mitarbeiter, die in dem, was sie getan haben, super waren. Aber dort ist die Feedback-Kultur so verschieden, dass du sie institutionalisieren darfst, finde ich. Also ich habe ganz gute Erfahrungen damit gemacht, zum einen immer direkte, ehrliche Feedbacks zu geben, und zwar direkt. Das ist, ich habe auch in der Katze muss man direktes Feedback geben, sonst hat die es vergessen. Also ich habe gute Erfahrungen gemacht. Ich weiß jetzt diese, wie heißen die, Fuck-Up-Nights sind ja super, super prominent, aber so groß muss es gar nicht aufgehängt sein. Es kann einfach auch mal bei einem, keine Ahnung, im Team gebackenen Kuchen sich hinsetzen und sagen, so, was ist denn jetzt mal richtig gut gelaufen und woraus können wir denn lernen? Also auch da ist das Konstruktive, finde ich, sehr wichtig zu sagen, was haben wir gelernt, was haben wir falsch gemacht. Aber ja, wir wissen dann auch, wie wir es eben nicht machen. Und das ist ein großer Schritt nach vorne. Also da ist auch Dankbarkeit gefragt.
Ja, und es spricht natürlich auch gleich wieder für eine Fehlerkultur und Fehler sind ja immer Helfer. Und jetzt weiß ich, liebe Susanne, es gibt Tage, da bin ich mega drauf, da bin ich unaufhaltsam, da bin ich ein mega Vorbild auch für meine Töchter, auch für die Leute, die ich im Mentoring habe, im Coaching. Und dann gibt es Tage, da bin ich manchmal auch gar nicht so gut drauf, ja. Und ich weiß, als Führungskraft bist du ja manchmal einfach auch nur Mensch, ja. Da denkst du, Mensch, ich könnte jetzt von 5 auf 1 runterzählen und hier mal einen riesen Brüller lassen, obwohl du es vielleicht nicht unbedingt Mitarbeiter motivationsmäßig machen darfst. Was machst du denn mit dieser, ich will nicht sagen Doppelrolle, aber du bist ja irgendwie Vorbild und manchmal auch einfach nur Mensch. Wie bist du denn dauerhaft als Führungskraft ein gutes Vorbild?
Ich finde das sehr einfach. Du solltest immer nur Mensch sein, weil ich habe es eben schon mal gesagt, ich glaube, wenn man sich verstellt, wird es blöd. Man weiß am besten, was man kann und man ist auch das beste Role Model in dem, was man tut und gut kann. Also da bin ich echt der Meinung zu sagen, ich bin so, wie ich bin. Ich würde immer versuchen, dass die Distanz mit meinen Mitarbeitern auch nicht zu groß wird. Ich fand es auch am schönsten, in Teams oder Companies zu arbeiten, die so 30 bis 50 Leute haben. Du wusstest so genau, wer hat Liebeskummer, wem geht es gerade nicht gut oder wer hat eben seinen super Hansdampf in allen Gassentag. Das finde ich sehr schön. Das ist in Konzernen sicherlich viel, viel schwieriger. Ja, aber auch da, Mensch sein ist immer gut, weil ich habe mal was gehört, da hat jemand gesagt, Hierarchien, da gehen wir ja so ein bisschen von weg, aber es gibt Hierarchien, die sich ganz natürlich bilden aufgrund dem, was du wirklich kannst. Und das glaube ich auch. Also der viel zu sagen hat, und der zu einem Thema halt sehr viel mitzugeben hat, dem wird auch zugehört.
Das finde ich total schön und ich finde auch den Ansatz sehr wertvoll. Menschen wollen Menschen sehen. Und es hat oft was Aufgesetztes, wenn du immer diese, natürlich bleibst du irgendwie natürlich ein Vorbild, aber wenn du immer ohne Ecken und Kanten bist, das finde ich manchmal so anstrengend. Also weil keiner mag ja perfekte Menschen. Das ist ja total unangenehm. Und ich finde, den Zahn, den dürfen sich auch die Führungskräfte ziehen. Ihr dürft der Mensch bleiben. Das fand ich total wertvoll. Jetzt ist es natürlich so, wir dürfen auch Mitarbeiter begeistern, inspirieren und das tagtäglich machen. Und natürlich auch in Zeiten, die manchmal sehr herausfordernd sind. Ich weiß, es hat natürlich ganz viel auch mit Selbstführung zu tun, mit Eigenmotivation. Wie mache ich das denn aber? Wie begeistere ich mein Team dauerhaft, dass es dranbleibt? Hast du da so Richtung Teammotivation ein Hack für uns?
Also ich bin ja eher so der Hansdampf in allen Gassen. Ich liebe es, Menschen zu motivieren. Und ja, viele meiner ehemaligen Mitarbeiter sagen auch, dass ich das sehr gut kann. Auf die Menschen eingehen ist da so ein bisschen mein Geheimnis, mein Hack. Also es gibt ja introvertierte Menschen, extrovertierte sind leider wieder bei den Schubladen. Und ich denke halt, auf die Leute eingehen ist ganz wichtig. Ich habe früher durchaus in Firmen gearbeitet, wo es so war, da hat man die Motivation daran abgelesen, vermeintlich abgelesen, wie lange jemand im Büro war. Ne? Man hat
Ach mein
abends noch
Gott,
eine
ja.
Pizza ausgegeben, damit die Leute bloß möglichst lange bleiben. Und ja, sehr, sehr schwierig. Ich glaube, da auch wieder vorzuleben, zu zeigen, hey, gerade wir, du bist auch Mama, Wir als Mütter, wir müssen einfach super effizient arbeiten und das Ergebnis spielt die Rolle und nicht, wie lange du bleibst. Und zu zeigen, wie deine eigene Motivation ist, vielleicht auch, woher du deine Inspiration nimmst, warum du morgens aufstehst. Ich glaube, das kommunizieren wir auch total nonverbal. Und damit habe ich nie erlebt, dass meine Mitarbeiter mal so richtig, gut, jeder hat mal schlechte Phasen, aber dass sie nicht motiviert waren. Also ich glaube, immer wenn du eine tolle Aufgabe hast, dann ja, bist du auch begeistert.
Und das ist natürlich jetzt auch, das war jetzt gerade im letzten Satz noch ein Mega-Hack, wenn du eine tolle Aufgabe hast. Und ich finde auch, wir dürfen ein bisschen schauen, was trauen wir den anderen Menschen zu, ohne sie zu überfordern. Ich finde, das macht ja auch ganz viel mit Motivation, wenn mir viel zugetraut wird. Und meine Frage ist immer, auf welches Ziel zahle ich bei der Person ein? Also wenn ich weiß, ich will jemanden begeistern und mitnehmen, dann sollte ich die drei Ziele dieser Person kennen. Und wenn ich auf die Ziele einzahle, na klar, sagt die dann ja, na klar, sagt die, ich gehe all in für dich, Susanne oder Katrin, mache ich total gern. Und das finde ich wichtig, das dann auch wirklich einfach vorzuleben, auch in Zeiten, wo manchmal unser Kaffee stärker ist als unsere Motivation. Und es ist ja manchmal so, dass wir Kollegen erst sind miteinander und dann wird auf einmal jemand von diesen Kollegen Führungskraft. Ja, also du hast auf einmal eine andere Situation, wo du sonst noch kollegial, auch vielleicht mal ein bisschen informeller in der Kaffeeküche gequatscht hast, geht das jetzt nicht mehr so, weil du kannst manche Informationen nicht scheren, du kannst manches nicht weitergeben, bist vielleicht bei den Kollegen gar nicht mehr so drin. Wie wirst du denn trotzdem als Führungskraft relativ schnell wirksam, auch wenn du vielleicht aus einer ganz anderen Rolle gekommen bist?
Also ich finde ja gerade, also ich arbeite super gern als mit jungen Menschen, vielleicht mal da kurz auszuholen. Und auch da ist es ja ganz oft so, dass sie in Positionen reinwachsen. Und man könnte es irgendwie so kommunizieren, wie sage ich das jetzt? Also ich fand immer so dieses Reverse Mentoring toll, weil man sollte sich im Klaren sein, dass man ja an der Position ist, weil man irgendwas kann. Und man kann immer trotzdem weiter lernen. Das heißt also, was ich damit sagen will, ich fand immer, dass ich auch von meinen Mentees ganz viel gelernt habe. Ich habe zum Beispiel einen jungen Mentee, da würde ich sagen, ich bin genauso auch sein Mentee, ne? Also wir sind, er ist halb so alt, glaube ich, aber wir haben so viel voneinander gelernt und uns auch gegenseitig so viel mitgegeben. Und dafür würde ich erstmal werben wollen, in so eine Rolle nicht reinzugehen, zu sagen, oh je, wie ist es denn? Also schwierig, sondern mein Sohn hat mal zu mir gesagt, wie geil, Mama, ich werde bezahlt und lerne dabei noch. Und das finde ich so eine Herangehensweise des positiven Sehens. Jungs sehen es ja immer so ein bisschen sehr platt, aber das finde ich ganz, ganz wichtig. Und du als High-Performance-Coach weißt es ja am besten. Natürlich muss man seinen Fokus setzen, aber das Drumherum ist auch wichtig. Und an der Stelle fällt mir noch eine Sache ein, die mich gerade sehr umtreibt. Im Moment geht es sehr durch die Presse, dass die Alten sagen, ach, die Jungen setzen sich ja gar nicht so dolle ein, die wollen gar nicht so viel arbeiten und die Jungen sagen, die Alten sind gar nicht so digital. Ich muss sagen, diese Meinung teile ich überhaupt nicht und egal, wo ich reinhöre, ist es gar nicht so, sondern es wird in der Presse kommuniziert und auch da wieder das Miteinander sprechen würde so viel weiterhelfen, würde auch den jungen Kollegen mega weiterhelfen, weil sie können profitieren und die alten Kollegen profitieren auch. Also jeder profitiert ja von jedem, ja, das wissen wir beide. Und das ist einfach wunderschön. Und da würde ich halt jemand, der in so einer neuen Position ist, wirklich sagen, sieht es halt volle Glas.
Oh ja, sehr, sehr schön. Und du hast gerade was Spannendes angesprochen, einmal das lebenslange Lernen und keiner erwartet, dass du sofort der perfekte Chef, die perfekte Chefin bist. Ich finde immer, wenn ich als Mitarbeiter oder aus Mitarbeiterbrille mal schaue, wenn ich sehe, dass mein Chef sich bewegt oder meine Chefin und dass sie selber was tut und dass da auch Veränderungsbereitschaft da ist, muss das nicht perfekt sein. Also ich würde diesen Standard gerne mal, du musst da sofort als perfekter Chef, perfekte Chefin anfangen. Keiner ist ja ein natürlich geborene Führungskraft. Also du darfst da reinwachsen und du hast gerade was Schönes angesprochen. Das bringt mich natürlich auch gleich zur nächsten Frage zum Thema Leadership Advice. Es gibt natürlich auch Situationen, in denen wir vielleicht als Führungskraft nicht mehr genau weiter wissen. Ja, und das ist normal und das dürfen wir. Du hast gerade das Thema Mentorenschaft angesprochen. Du bist ja auch Mentorin letztendlich für viele Unternehmen oder auch für viele Führungskräfte. Wie ist denn das? Kann ich mir auch nochmal Feedback in einer anderen Art und Weise holen? Wie wichtig ist es, dass ich da letztendlich in so eine Art Supervision auch mit anderen Führungskräften gehe, dass ich immer weiß, okay, was kann ich jetzt verändern, was kann ich besser machen?
Ja, nicht umsonst ist es ja so, dass das Coaching-Business schon immer existiert und ich glaube auch daran, dass es weiter steigt wie in den USA, weil man sich einfach eine andere Perspektive holt. Und das ist für mich schon immer der Schlüssel. Wir haben vor ein paar Jahren mal so einen Riesenhype zu Design Thinking gehabt, ne? Perspektive wechseln, für mich so ein bisschen alter Wein in neuen Schläuchen. Die Perspektive zu wechseln, sich in den anderen rein zu versetzen, vielleicht mal drüber zu schlafen, alles Dinge, wo ich sagen würde, die gibt es schon immer und die wird es immer geben. Und es ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte, weil wenn ich sofort reagiere und ich bin ein sehr impulsiver Mensch, also ich muss mich dann schon manchmal echt zurückhalten.
Das gefällt mir, Susanne. Ich bin auch ein emotional eruptiver Vulkan.
Sehr
Mega.
schön. Das hätte ich nicht schöner sagen können. Ja, und also lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, dass man das Perspektive wechseln der Hack an der Stelle ist.
Das finde ich cool. Also wirklich mal in die Schuhe und in die High Heels des anderen, der anderen reinschlüpfen.
Des
Jetzt hast,
männlichen Kollegen.
ja, genau. Jetzt hast du ganz am Anfang ein Stichwort gegeben und das würde ich gerne noch aufgreifen. Politische Spielchen. Wenn du, wie formuliere ich das jetzt am besten? Manchmal unterwegs bist, wo die Luft ein bisschen dünner ist, kann es sein, dass du ja an gewisse Ecken und Kanten anstößt, wo es ohne Politik und auch politische Spielchen nicht mehr weitergeht. Wie hast du das gehalten? Was könntest du da für einen Tipp geben für die Führungskräfte? Weil ich weiß, bis man da durchgestiegen ist, braucht es immer erstmal eine Weile, aber irgendwie muss man das Spiel ja leider ein Stück weit mitspielen, dass man nicht rausgeschmissen wird. In Anführungsstrichen, jetzt erstmal, Mensch, ärgere dich nicht, mäßig gesehen. Gibt es da einen Hack? Gibt es da einen Tipp, den du mitgeben kannst, Susanne?
Ich hatte ja zum Glück schon sehr früh schon, also eigentlich 3 Jahre nach dem Studium, meine erste Geschäftsführung war deswegen immer, das klingt jetzt blöd, aber immer in einer Position, wo man mich nicht so schnell rausschmeißen konnte. Und ich war auch nie in großen Konzernen. FAZ war, glaube ich, so das, was man so als kleinen Konzern bezeichnen könnte. Aber ich habe mich immer geweigert, dieses Spielchen mitzuspielen. Und das sorgt dann natürlich für Reibung, ne? Das ist auch klar. Auch da, ich bin der Meinung, und das ist schon immer meine Lebensphilosophie, ich möchte in den Spiegel schauen können. Ich möchte nicht diesem Vorbild folgen, wie war das, wie sagt Laura Marlina Seiler, entweder reich und ein Arschloch oder arm und ohne Erfolg. Daran glaube ich halt überhaupt nicht. Ich finde, man kann auch ein tolles Leben, ein erfolgreiches Geschäftsleben führen und dabei ein guter Mensch sein. Und dieses in den Spiegel schauen können, finde ich extrem wichtig. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe mich immer versucht, aus diesen politischen Themen herauszuhalten, mich nicht da zu engagieren und bin damit immer gut gefahren.
Ah, das finde ich total spannend. Und ich finde, du hast gerade was Schönes gesagt. Ich finde auch, wenn du einsam erfolgreich wirst, dann hast du was falsch gemacht. Also wenn du die Leute nicht mitnimmst und du brauchst einfach Leute, die dir Wind unter den Flügeln geben und die du natürlich auch genauso andersrum inspirieren kannst, dann ist irgendwas schiefgelaufen. Ich würde gerne zum Schluss mal eine Frage stellen zum Thema Leadership Balance. Und ich weiß, viele Führungskräfte arbeiten viel, viele Stunden, 60 bis 80 Stunden die Woche ist teilweise in der Regel Normalfall. Und was tue ich denn am besten, dass ich quasi eine gute Mischung zwischen Mikromanagement finde, zwischen meinem Freiraum, aber natürlich auch zwischen meiner Präsenz als Führungskraft? Ja, also ich weiß, Selbstfürsorge ist ein Riesenthema, aber hast du da vielleicht noch einen Tipp für alle Führungskräfte, die manchmal da draußen auch ein bisschen strugglen?
Also ich habe super gute Erfahrungen damit gemacht, den Menschen Freiraum, ich nenne es jetzt mal zu verordnen. Ich hatte es ja bereits gesagt, ich war viel im IT und Informatik, Digitalumfeld unterwegs und es gab vor Jahrzehnten wahrscheinlich mal von Google, Apple, von den Westküstenunternehmen so ein Projekt, Freitag ist dein Freitag. Und das habe ich im Laufe der Jahre in vielen Unternehmen auch durchgeführt, wo wir gesagt haben, hey, wir haben so viel zu tun, lass uns den Freitag oder den halben Freitag rausnehmen und die Mitarbeiter dürfen sich um eigene Projekte kümmern. Und da kommt immer was raus, was dem Unternehmen weiterhilft, ob man es glaubt oder nicht. Die Leute machen nicht irgendwas super, super, super Privates. Man könnte jetzt erstmal sagen, ist ja völlig paradox, wenn ich so viel zu tun habe und nehme dann noch einen halben Tag oder einen Tag raus. Nein, ganz im Gegenteil. Es gibt ja auch diesen Spruch, wenn du so viel zu tun hast, mache langsamer, ne? Und ich glaube, das ist genau der Punkt, diese Energie zu ändern, dieses Durchatmen und dieses auch mal denken, ja, mal überlegen, wo stehe ich denn überhaupt? Was möchte ich denn überhaupt tun? Weil so viele Führungskräfte, die ich kenne, die funktionieren nur, die sind in ihrem Hamsterrädchen und die könnten, also ich will nicht übertreiben, aber die könnten dreimal, zehnmal so viel erreichen, wenn sie einmal innehalten würden, und da kriege ich jetzt Gänsehaut, das ist immer mein Indikator, wenn sie mal innehalten würden und sich und hinterfragen, was ist es denn, was ich jetzt eigentlich tun sollte.
Oh,
Das
das
ist
klingt
vielleicht so
so
einer meiner Lifehacks, die
wertvoll.
ich, ja, ist
Ja, das
vielleicht
finde
einer
ich
so
so
meiner
wertvoll.
Lifehacks. Ja, entschuldige.
Nein, ich finde es so wertvoll, weil du sagst, einerseits natürlich, die Pause gehört zur High Performance dazu. Und ich sehe ganz oft bei den Führungskräften, es geht immer um höher, schneller, weiter, zünde die Rakete, ein, zwei, drei rein ins Ziel und sich die Pause nicht nur selbst zu genehmigen, sondern auch zu sagen, und das finde ich so eine innovative Art und Weise, es machen kleinere Unternehmen teilweise schon und viele Startups machen es auch schon, zu sagen, hey, wir haben diesen halben Tag, um zu kreieren. Das geht nicht darum, dass du in den 4 Stunden, die du frei bekommst, die Wäsche wäschst und vielleicht irgendwas machst. Du bist 4 Stunden am Vormittag in diesem Beast-Mode und da wird durchgezogen, da wird nicht gequatscht und die anderen 4 Stunden kannst du kreieren. Und ich weiß, ein Unternehmer ist zum Beispiel Calvin Hollywood, den habe ich mal in einem Buch interviewt und er macht das in seiner Company. Der macht das an, ich glaube, an mehreren Tagen sogar die Woche, dass er sagt, wir ziehen durch am Vormittag, nachmittags kann jeder seins machen. Die kreieren die Leute und wie du sagst, es kommen immer Ideen raus, die für das Unternehmen vorteilhaft sind. Und das ist natürlich, hat natürlich auch viel mit Kontrolle abgeben und Vertrauen zu tun. Und das würde mich so ein Stück weit zur letzten Frage fragen, obwohl wir, glaube ich, weit über die Top-10-Hacks hinaus sind, liebe Susanne. Was würdest du empfehlen für Führungskräfte? Ich weiß ja immer, es gibt diesen, finde ich, nicht sehr glaubwürdigen Spruch, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Ich war bisher immer ganz anders. Ich bin ein sehr großer Mensch, der sehr viel Vorschussvertrauen gibt. Wie hast du das immer gehalten mit den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen?
Geht mir genauso. Ich hatte von Anfang an meiner Karriere immer so einen Spruch, die Talente an Bord bestimmen unseren Erfolg. Und es ist auch so, es liegt immer an Menschen, immer nur an Menschen. Und ein Stück weit müssen Unternehmen jetzt in diesen Vertrauensvorschuss gehen, seit wir eben Homeoffice haben, ne? Aber ich kenne durchaus noch Unternehmenslenker in einem höheren Alter, die sagen, wer nicht hier ist, arbeitet nicht für mich. Also das gibt es noch genug, ne? Wo das Vertrauen nicht da ist. Aber ich denke, wenn jemand nicht in das Unternehmen passt, wenn jemand nicht so dafür arbeiten will, dann wird er sowieso Mittel und Wege finden und dann funktioniert es einfach nicht. Insofern, ohne dieses Vertrauen, glaube ich, geht es gar nicht.
Auch ein schönes Plädoyer jetzt fast zum Abschluss unseres Podcasts, liebe Susanne. Jetzt haben wir ganz viel natürlich über deine Expertise erfahren. Jetzt würde mich auch nochmal, dich als Mensch würde mich auch nochmal ein bisschen mehr interessieren. Und ich habe zum Schluss noch eine Kategorie, das ist so die Fast Lane. 3 Fragen und du darfst spontan antworten. Hast du Lust darauf?
Ja, shoot.
Richtige Antwort. Liebe Susanne, was ist denn der schlechteste Rat, der häufig erteilt wird?
Weil ich glaube, in einer agilen Welt, in einer so schnelllebigen Welt, können sich Ziele auch mal ändern, können sich Rollen, können sich Lebensumstände auch mal ändern. Und ich glaube, man sollte immer wieder rekalibrieren und schauen, passt es noch zu mir? Das ist auch ein Lifehack, den ich, glaube ich, mitgeben kann. Ich habe alle paar Jahre mir wirklich, auch wenn es nur so eine ganz, ganz kleine Auszeit war, eine Auszeit genommen, um zu schauen, ist das das, was ich wirklich, wirklich will? Also à la Frithjof Bergmann und die New Work-Definition, ist es das, was ich wirklich, wirklich will?
Oh, das finde ich so schön und so wertvoll, weil ich glaube, viele denken einmal falsch abgebogen und das war's dann. Aber dass du eigentlich immer wieder neu entscheiden darfst und dir auch die Möglichkeit gibst, dich auch gegen etwas zu entscheiden, weil es eine Entscheidung für dich ist, finde ich total wertvoll. Liebe Susanne, welche Dinge sind denn in Ordnung, wenn man sie nur manchmal macht?
Tauchen, Ich bin ein Mensch, ich probiere unglaublich gerne neue Sachen aus und bin für unheimlich viel zu begeistern, bilde mich auch ständig weiter. Und ich habe einmal einen Tauchkurs gemacht und wusste, das brauche ich nicht mehr.
Das finde ich so spannend, weil ich war ja auch, ich bin ja zwar ein Wasserweib und eine Wassermannfrau, aber unter Wasser ist überhaupt nicht mein Metier. Ich brauche die Luft. Es ist Luftelement. Ich kann es total nachvollziehen. Meine Tauchganggruppe musste immer als erstes mit hoch, weil mein Sauerstoff alle war. Das war sehr unangenehm. Ganz zum Schluss noch eine Frage. Wenn du irgendwo auf diese wunderschöne Welt eine große Anzeigentafel hinstellen könntest, wo würde sie stehen und vor allem, was würde draufstehen?
Du schaffst das, würde draufstehen, enjoy, weil ich glaube, es gibt drei übergreifende Hacks, die ich immer sehr gern weitergebe. Darüber sprechen ist ganz, ganz wichtig. Authentizität ist ganz, ganz wichtig. Und worauf dieses Plakat oder diese Anzeigentafel dann rausgehen würde, wäre die Positivität. So wie man in den Wald reinruft, so schallt's raus, ne? Schenk jemandem ein Lächeln, du wirst ein Lächeln zurückbekommen. Das sind so alles uralte Weisheiten, die hat meine Oma mir schon mitgegeben, aber die stimmen immer noch. Und gerade in einer Welt, die für viele super schwierig im Moment ist, wo es die Polikrisen gibt, glaube ich, ist es ganz, ganz wichtig, einfach mal zu machen, durchzuziehen und so ein bisschen Positivität weiterzugeben. Und dann wird doch alles gut.
Auch wie schön, liebe Susanne. Und das versuchen wir natürlich auch als Co-Head von den First Row Ladies, die sich jetzt im September wieder in Frankfurt treffen. Bring the Joy, Positivität weitergeben. Da freue ich mich total, dass wir das zusammen machen. Ich danke dir von Herzen, ne, für diese wahnsinnig tollen und wertvollen Insights. Und ich freue mich jetzt schon, wenn wir im September wieder zusammen mit den First Row Ladies schwingen, liebe Susanne. Vielen, vielen Dank. Du hast immer noch nicht genug? Abonnier gerne meinen Kanal und lies mein neues Buch. Wie Frauen erfolgreich in Männerdomänen durchstarten. Nicht nur für alle starken Ladies von heute und morgen, sondern auch für die zauberhaften Herren der Schöpfung.